meine Damen und Herren, liebe Sommergäste. Nach der Veröffentlichung meiner Thesen zum deutschen Bürgertum, die ich im Januar diesen Jahres an gleicher Stelle erstmals vorgetragen hatte, äußerten einige kritische Zeitgenossen die Vermutung, ich sei womöglich ein verkappter Linker. Zumindest aber ein Nationalbolschewik, der sich im falschen Jahrhundert verirrt habe und mit seiner Beschimpfung der Bourgeoisie in unverantwortlicher Weise marxistischen Denkansätzen Vorschub leiste. Über diese Kritik habe ich geschmunzelt, überrascht hat sie mich nicht. Denn sie wurzelt in dem seit Hegels Tagen offenbar unausrottbaren Irrtum, man könne dem Wesen des Politischen mit einer simplen Entweder-Oder-Dialektik beikommen. Verwickelte politiktheoretische Konstellationen lassen sich aber mit solchen hölzernen Handschuhen nicht fassen. Wie insbesondere meine These 10 zur Moralbourgeoisie deutlich gemacht haben sollte, gibt es den Antagonismus bürgerlich versus links heute schon deswegen nicht mehr, weil sich das BRD-Bürgertum mit wenigen Ausnahmen, die die Regel bestätigen, seit langem hemmungslos dem linken, schrägstrich linksliberalen Zeitgeist unterworfen hat. Dieses linke Manna wiederum erweist sich mehr und mehr zur Leibspeise der kapitalistischen Eliten, deren Geld das linke Befreiungs- und Zersetzungsprogramm planetarisch ausbreitet. Ungeachtet dieser neuen Symbiose bleibt gleichwohl die linke bürgerliche Feigheit hin, davokratische Herrschaftsstruktur her, der ideengeschichtliche Hauptgegner der Rechten. Es lohnt sich daher immer wieder, das marxistische Ideengelände neu zu vermessen. Eine intelligente Kritik an den Linken bleibt sozusagen der Goldstandard des politischen Denkens. Bündige Faustformeln über die Linke haben zwar ihren rhetorischen Reiz. Das bekannteste Beispiel ist hierfür die schöne Doppelgleichung von Erik Ritter von Kühnelt-Ledin: Right is right and left is wrong. Damit wollen wir es aber heute nicht bewenden lassen. Wer das ganze links geprägte deutsche Elend, das von dem süß-sauren Buddha-Lächeln des amtierenden Bundeskanzlers gekrönt wird, verstehen will, muss tiefer graben. Und bei diesen Spatenstichen offenbart sich eine linke Ideologie, die hinter ihrem humanistisch trapierten Begriffszinnober ihre tragischen anthropologischen Fehlschlüsse erkennen lässt, hinter deren chronischer Unterschätzung des eigenen ihre lebensfremde Überschätzung des Fremden hervorlugt und hinter deren Verachtung für Volk, Nation und Heimat ihr individualistisch-kollektivistisches Lügengewebe in seiner ganzen Gedankenarmut zutage tritt. Die nachfolgenden 10 Thesen zur deutschen Linken wollen zu diesen Freilegungsarbeiten eine bescheidene Handreichung zur Verfügung stellen. Dabei bin ich mir darüber bewusst, jedenfalls auch nicht deutsche Facetten des Linksseins mitzubeschreiben. Angesichts der Herzensleidenschaft nicht weniger Landsleute mit negativ originellen Maßlosigkeiten zur Weltgenesung beitragen zu wollen, konzentriere ich mich gleichwohl auf die linken Eigenheiten, die ich für genuin deutsch halte. Einen Erkenntnisgewinn kann ich Ihnen schon jetzt vorab versprechen. Spätestens am Ende meiner Ausführungen wird niemand mehr auf die Idee kommen, der Wallstein sei ein Linker. Erstens, geschichtliche Herleitung. Die Entwicklung marxistischen Denkens in Deutschland ging zeitlich einher mit 3 tiefgreifenden soziologischen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts, dem sich zu seinem Beginn formierende und nach 1830 staccatoartig steigernden technischen Fortschritt, dem etwa zur selben Zeit sprunghaft einsetzenden Bevölkerungswachstum und der damit verbundenen Verstädterung und Vermassung der Deutschen, sowie schließlich dem spätestens zum Ende des Jahrhunderts abgeschlossenen Zerfall des Glaubens. Geistesgeschichtlich flankiert wurden diese Industrialisierungs- und Säkularisierungsschübe vom Niedergang der klassischen Hegelschen Schule. Es waren vor allem Bruno Bauer und Ludwig Feuerbach, deren Religionskritik die linkshegelianisch-materialistische Zeitenwende auslöste. Das idealistisch-romantische Erbe, dessen Abendsonne noch bis in das Hambacher Fest 1832 hineingestrahlt hatte, wurde ruhmlos abgewickelt und der neuzeitliche Glaube an die Machbarkeit der Dinge erfuhr eine dramatische Beschleunigung. Nach 1848, der hegelsche Geist war aus der Zeit gefallen, Marx und Engels hatten das kommunistische Manifest verkündet, kam nach und nach jener ebenso biedere wie utopische Eudominismus auf, der sich berufen fühlte, die englisch-mittelmäßige Philosophie Jeremy Benthams von der Greatest Happiness of the Greatest Number ins Politische zu übertragen. Seither, seit dieser, wie das Ernst Drölsch einmal ausgedrückt hat, Feuerbachschen Umstülpung Hegels, tritt die Linke mit jedem penetranten, im therapeutischen Gewand daherkommenden Anspruch auf, im Alleinbesitz aller Schlüssel zum Glück des Menschen zu sein. Auf diese Weise ist ein religiös gefärbter Gefühlssozialismus entstanden, in dessen stickigem Klima eine seltsam anmutende Melange aus Weltverbesserern, Ressentimentmenschen und Philanthropiedarstellern den Ton angibt. Zweitens, ideologisches Näheverhältnis Marxismus-Kapitalismus. Das Verhängnis an der zuletzt genannten geistigen Wendung war, dass der Marxismus seinem erklärten Gegner, dem Kapitalismus, von Anfang an ideengeschichtlich nichts Eigenes, nichts Originelles entgegenzusetzen wusste und stattdessen ausgetretenen Holzwegen folgte. In bewusster Abkehr, ja Verachtung der deutschen Romantik, die sich bis zuletzt mit souveränen geschichtsphilosophischen Argumenten ebenso wie mit schöngeistigem Tiefgang dem Primat der Ökonomie und der Antireligion der Technizität entgegengestemmt hatte, erklärte Marx die Wirtschaft zum Alpha und Omega, zum Unterbau der von ihm aus der Taufe gehobenen Philosophie des Proletariats. Diese macht sich eine anthropologische Triebfeder des Menschen gezielt zunutze, der soziale Instinkt des Einzelnen, der spürt, dass er nur in Gemeinschaft mit anderen existieren kann, wurde zweckentfremdet zu einer kollektivistischen Ideologie, bei der die schöpferische Energie des Individuums unter die Räder einer immer kräftiger schiebenden Ökonomie-Lokomotive kam. Die Tyrannei der entfremdeten Arbeit, der, wie Alain de Benoist das ausdrückt, Monotheismus des Marktes und ein trostlos materialistischer Geldfetisch, die Hauptkennzeichen des Kapitalismus spätestens seit Ende des 18. Jahrhunderts, wurden damit zum unverrückbaren Merkmal linker Ideologie. Mit dieser Engführung menschlichen Lebens auf das wirtschaftlich-mechanische, auf die, wie das Karl Marx in einem Brief an Friedrich Engels einmal so geschmackvoll ausgedrückt hat, auf die, Zitat, ganze ökonomische Scheiße, beraubte sich die Linke ab Origine der Chance, der kaltgekachelten Welt der Plutokraten einen Ideenkosmos entgegenzustellen, der den Gemeinschaftssehnsüchten der Menschen eine würdige Heimat gibt. Die mit einem bemerkenswerten theoretischen Aufwand und einem unablässigen rhetorischen Geklappere in Szene gesetzte Dichotomie zwischen Kapitalismus und Marxismus war also nie etwas anderes als eine Luftspiegelung für Ahnungslose. Tatsächlich findet man im Werkzeugkasten beider Anschauungsweisen immer nur ein und dasselbe Instrument, den einmal individualistisch, einmal umverteilungswütig etikierten Geldhammer, mit dessen monotoner Handhabung man glaubt, alle Problemnägel dieser Welt in die Wand schlagen zu können. Drittens, Egalitarismus. Der linke Motor bezieht seinen Treibstoff in erster Linie aus negativen Reflexen, aus nur schlecht kaschierten Nivellierungsgelüsten. Dem Marxismus fehlt jede schöpferische Potenz. Und um im Innern dieser großen Gleichheitsmaschine die Betriebstemperatur halten und das immer gleiche Mantra von der sozialen Gerechtigkeit stets aufs Neue abspulen zu können, müssen am laufenden Band neu entdeckte, unterprivilegierte, benachteiligte und anderweitige Have-Nots jeglicher Schattierung präsentiert und nötigenfalls aus aller Herren Länder herbeigekarrt werden. Neid und Eifersucht sind die Schamteile der menschlichen Seele, sagt Friedrich Nietzsche, und niemand beherrscht die Niedrigbauweise des Egalitarismus so wie die Nachfahren des Justizratssohnes aus Trier an der Mosel. Oder in den Worten des Staatsrechtlers Walter Leisner, Zitat, Gleichheit ist kein Zustand, sondern ein Herrschaftsinstrument, Zitat Ende. Die Stärke des Marxismus, das Geheimnis seiner traurigen und insbesondere im 20. Jahrhundert eine lange Blutspur hinter sich herziehenden Attraktion, besteht in seiner Kunst, die Ressentiments zu bündeln und in eine bestimmte Richtung zu lenken. Dafür genügen Reizwörter, einige geschickt montierte Feindbilder. Das ungehemmte Ausleben solcher Ressentiments hat auf der Linken jenes unzufriedene Lebensgefühl aufkommen lassen, das Bewunderung für Fähigkeiten und Leistungen eines anderen nicht kennt. Stattdessen blickt man in diesen bedauernswerten Milieus, stilecht verkörpert von Gestalten, deren Mundwinkel nach unten gezogen sind und auf deren Schulter das ganze Leid der, Klammer auf, dritten Klammer zu, Welt lastet, voller Missgunst auf diejenigen, denen man nichts anderes vorzuwerfen hat als ihre Ungleichheit. Viertens, Internationalismus. Kraft ihrer universalistischen Herkunft aus dem Geist von 1789 war und ist die Linke streng internationalistisch zugeschnitten. Die achtbaren Versuche Ferdinand Lassalles und Hermann Hellers, die marxistische Doktrin national zu erden und im Lande Herders und Fichtes einen volksgebundenen Sozialismus zu entwickeln, sind längst Geschichte. Nur kurz unterbrochen durch das Augusterlebnis 1914 und die als sozialdemokratisches Feldgrau idealisierte Phase der Identifikation mit der Nation zieht sich von August Bebels landesverräterischen Kontakten mit dem britischen Geheimdienst vor dem Ersten Weltkrieg bis zu dem heutigen Antifa-Geblöke Deutschland, du mieses Stück Scheiße, eine lange Spur linker Volksfeindlichkeit durch die deutsche Geschichte. Mit ihrer ausgeprägten, das ethnische Überleben bewusst aufs Spiel setzenden, Hass auf das eigene besitzt die deutsche Linke im Vergleich mit linken Bewegungen jenseits der deutschen Landesgrenzen ein beklemmendes Alleinstellungsmerkmal. Kein italienischer Kommunist, kein französischer Sozialist, erst recht kein Linker in Asien oder Lateinamerika bekämpft das Land seiner Väter so hartherzig, so unnachsichtig, so lieblos wie der deutsche Linke. An diesem ernüchternden Befund ändern mit dem zeitüblichen Pathos garnierte Ansprachen führender Linker, wie zum Beispiel Friedrich Ebert, Kurt Schumacher oder Willy Brandt, nichts. Wenn es darauf ankam, optierte die deutsche Linke in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle gegen das eigene Land. Klammer auf, zum Beispiel Aufkündigung des Burgfriedens im Ersten Weltkrieg 1916 fortfolgende, Begründung der DDR 1949 mit ihrer 40-jährigen Unrechtspraxis gegen das eigene Volk, Godesberger Programm der SPD 1959 und der in ihm vollzogene Kotau vor dem westextremistischen Laissez-faire Einzelmenschsystem, Ostverträge 1970-72 mit ihrem gegenleistungslosen Verzicht auf jahrhundertealten deutschen Volks- und Kulturboden, Forcierung des Multikulti-Wahns ab Mitte der 1970er Jahre und nun 2022 fortfolgende Waffenlieferungen in das ukrainische Kriegsgebiet, verbunden mit vulgär-militaristischem Getöse durch Ex-Pazifisten und damit vorsätzliche Heraufbeschwörung der Gefahr einer atomaren Auslöschung der Deutschen. Fünftens, Demophobie. Paradox formuliert, könnte man das linksgestrickte Nie-Wieder-Deutschland unserer Tage als die Heimat der Heimatlosen bezeichnen. Die Titulierung als vaterlandslose Gesellen im Kaiserreich, eines der schlimmsten Schimpfwörter, dürften die meisten Linken der Habermas-Habeck-Gewichtsklasse ohnehin als Kompliment auffassen. Tatsächlich bezeichnet die Weltoffenheitsmanier der Wir haben Platz Volksfeinde und ihre darauf beruhende Weigerung, Deutschlands Grenzen zu schützen, die ganze Emanzipation ins Leere und die vom Plakatieren sogenannter westlicher Werte bestärkte Ort- und Horizontlosigkeit der Linken. Deren Demophobie mündet zwischenzeitlich in einer erstaunlichen Blindheit gegenüber dem Schicksal derjenigen, die eine im präzisen Sinne des Wortes bodenlose Soziologie als Globalisierungsverlierer herabwürdigt. Das politische Porzellan, das die Linke auf diesem Felde in den vergangenen 2 Jahrzehnten zerdeppert hat, wächst sich ins Endlose aus. Die Mésalliance mit den stets liquiden, über die billigen Linken nur spottenden Geldaposteln des Westens hat eben ihren Preis. Wer sich Annalena-mäßig als Jungführer der Davokratie mit solchen Figuren ins politische Bett legt, verliert alle Unschuld und darf sich nicht wundern, selbst von Gutwilligen am Ende nur noch als US-Sprechpuppe wahrgenommen zu werden. Sechstens, Links-Rechts-Verbrüderung, Fragezeichen. Aufgrund der vorbeschriebenen linken Aversion gegen alles Deutsche und sind den Fantasien eine atlantisch unverseuchte, quasi naturbelassene Linke, könnte sich unseligen Angedenkens an den Berliner Straßenbahnerstreik 1932 bei einer weiteren Zuspitzung der Lage mit der Rechten gegen die hier schon länger regierenden Verbünden sehr enge Grenzen gesetzt. Für eine solche Neuauflage der Mohlerschen Topographie der Hufeisen, bei der sich die Extreme bewegt durch imaginäre Magnetkräfte der Ideengeschichte berühren, spricht wenig. Auch die stilsicher gekleidete, geschickt formulierende und mit Kritik an der Geldherrschaft glänzend verdienende Madame Wagenknecht, die kurioserweise in den Jean-Darc-Tagträumen vieler Rechtskonservativer fast noch präsenter zu sein scheint als in den Geschwätzsendungen des Zwangs-PTV, operiert zwar gerne mit scheinbar verheißungsvollen Vokabeln wie Deglobalisierung und neuerdings sogar horrible dictu Nationalstaat. Wenn es aber konkret werden soll, liest man auch bei der heiligen Sarah nichts von der Zukunft des deutschen Volkes, sondern muss mit den immer gleichen internationalistischen Plattitüden aus der Mottenkiste des Marxismus Vorlieb nehmen. Für Solidarität, für Miteinander, für soziale Gerechtigkeit, gegen Reiche, gegen Diskriminierung und so weiter und so fort. Von wem und für wen diese Friede, Freude, Fortschritt, Wundertüte geöffnet werden soll, bleibt in einem bewusst vieldeutig gehaltenen Zwielicht, das alle Optionen offen lässt. Dass die vergreisten Deutschen, die dank ihrer politischen Arglosigkeit alle Chancen darauf haben, sich als die europäischen Indianer des 21. Jahrhunderts von der Geschichte zu verabschieden, zu der bevorzugten Klientel dieses linken Menschheitsumarmungsprogramms zählen, steht eher nicht zu erwarten. Oder in den Worten von Norbert Bolz, Zitat, ich bin mit 2 Sätzen aufgewachsen, es ist unverantwortlich, Kinder in die Welt zu setzen und nie wieder Deutschland. Ich habe linkes Bewusstsein nur wahrgenommen in dieser Engführung. Linkssein hieß, am Projekt der Abschaffung Deutschlands zu arbeiten. Und dieses Projekt ist tatsächlich sehr realistisch geworden. Zitat Bolz Ende. Siebtens, Antifaschismus. Neben dem Fortschritts- und dem Gleichheitsdogma wird die Linke von kaum etwas mehr beherrscht als von ihrer in der Wolle gefärbten antifaschistischen Gesinnung. Nichts scheint in dieser hochnervösen Atmosphäre wichtiger zu sein als die sich tagtäglich neu stellende Aufgabe, das gefährlich untot erscheinende Ungeheuer aus Braunau an seiner Wiederauferstehung zu hindern. Das ist wahrhafte Kernerarbeit. Man lebt, man schreibt, man redet von morgens bis abends allein zu dem Behufe, einen Adolphum Redivivum zu verhindern. Dem Antifaschismus kommt in der BRD tatsächlich der Rang einer verweltlichten Glaubensform zu, deren unsichtbare Gebetsmühlen das gesamte öffentliche Leben bestimmen. Für die deutschen Linken ist Hitler auch fast 80 Jahre nach seinem Tod, wie das Bodo Strauß einmal ausgedrückt hat, Zitat, die schwarze Sonne, um die sämtliche Wertplaneten dieser Republik kreisen. Zitat Ende. Auf Grundlage dieser Reductio ad Hitlerum ist eine skurrile Tätervolksgemeinschaft entstanden, in der Ängste, Verdächtigungen und Denunziationen zu den ständigen Begleitern eines sich immer absurder gestaltenden Politikbetriebes geworden sind. Unrettbar verheddert in dieses psychopolitische Unterholz der Vergangenheitsbewältigung ist man sich bei den linken Matadoren der Hitler-Dauerbesiegung vor allem in einem Punkt einig. Nie wieder darf Deutschland eine eigenständige Rolle in der Welt spielen. Dazu muss es außenpolitisch im Rahmen der Bündnissysteme des Westens eingehegt und im Innern durch den möglichst unkontrollierten Zustrom von Fremden heteronisiert, also verdünnt, will sagen, allmählich in seiner Substanz beseitigt werden. Achtens, geistiges Band zwischen 1945 und 1968. Die 68er und ihre Nachzügler haben bis heute den Clou der Ideengeschichte Post-Hitler-Deutschlands, die Funktion des Antifaschismus als die Fortsetzung eines Strategiems der Besatzungsmächte zur Niederhaltung des deutschen Volkes, nicht begriffen. Tatsächlich war dem linken Marsch durch die Institutionen 1968 fortfolgende, die alliierte Kaperung eben dieser Institutionen 1945 fortfolgende vorausgegangen. Es gab also ein geheimes Einverständnis zwischen 1945 der militärischen und 1968 der geistig-ethischen Niederwerfung der Deutschen. Oder im Clausewitz-Stil ausgedrückt, 1968 war im Wesentlichen nie etwas anderes als die Fortsetzung von 1945 mit anderen Mitteln. Allen Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-skandierenden Demos, allem Che Guevara-Kult und dem ganzen Vietnam-Gedöns zum Trotz, die antifaschistischen Linken in Deutschland waren nie etwas anderes als die nützlichen Idioten der US-Amerikaner. Deren Re-Education-Konzepte konnten gerade deswegen auf der ganzen Linie obsiegen, weil es auf Zeiten der Linken niemanden gab, der den Mut hatte, sich der moralischen Verdammung eines ganzen Volkes entgegenzustemmen. Eine solche Widerstandsleistung wäre indes aufgrund der fehlenden NS-Belastung ihrer maßgeblichen Repräsentanten die genuine Aufgabe der deutschen Linken gewesen. Statt dieser Handlungsfreiheit für den Versuch eines Neustartes der eigenen Nation jenseits kapitalistischer Irrwege zu nutzen, unterwarfen sich die Linken freiwillig einer raumfremden Großmacht. Diese installierte mit ihrem Freedom and Democracy-Verständnis 1945 fortfolgende in Westeuropa und 1990 fortfolgende in Osteuropa ein willfähriges Brainwash-Personal, dem es an jeder Urteilskraft gebricht und das sich mit jenseits und diesseits des großen Teiches befindlichen atlantischen Thinktanks einfach lenken lässt. Neuntens, repräsentativer Konsum. Die linksdurchwirkte, aus dem Geist der Frankfurter Schule hervorgegangenen Bundesrepublik bog spätestens Anfang der 1980er Jahre um ins Unverfängliche, ins Belanglose, ins Linksliberale. Die theoretische Potenz sattelfester marxistischer Ideologen war out. In wurde der Kotau vor der geheimen Staatsgesinnung der Bimbis-Republik, dem repräsentativen Konsum. Diesem gilt von der Wir-sind-wieder-wir-Aufbauphase nach dem Krieg bis zur You'll-never-walk-alone-Gegenwart die geheime Loyalität der Bundesbürger. Von diesem Virus eines Neo-Biedermeier wurde auch die ins Hedonistische abdriftende Linke befallen. In dem gleichen Maße, wie die Produktionskraft der Wirtschaft wuchs und dazu auf der individuellen Ebene analog die Droge des persönlichen ökonomischen Erfolges ihre betäubende Wirkung entfaltete, schnurrte der revolutionäre Elan der Linken auf Miniaturformat zusammen. aus der Raupe des stets Klammen über die Ungerechtigkeiten dieser Welt lamentierenden Revoluzers schlüpfte der Schmetterling des smarten Partylinken, der es verstand, es sich auf dem Lebenslügesofa der BRD so richtig gemütlich zu machen. Als Nachwuchskleverle schwor er fortan, die eigene Prosperität vor allem dadurch zu fördern, dass er das Herrschaftsgefüge der Geldaristokratie nie ernsthaft in Zweifel zieht. Bei dieser Vorgeschichte kann es nicht weiter verwundern, dass die alte Fuhrwerkerweisheit, dass wer gut schmiert, gut fährt, im real existierenden Linksliberalismus von betörender Aktualität ist. Die Obszönität des Geldes, das gerade in Politizis die Tendenz hat, alle sozialen Beziehungen in Prostitutionsverhältnisse umzuverwandeln, begleitet hierzulande nahezu jeden politischen Prozess von Relevanz. Die effektivste Schmierspritze befindet sich dabei in Händen des Staates, der nicht nur ein Millionenheer von Beamten und Rentnern alimentiert, sondern vor allem durch ein filigranes Umverteilungs-, Subventions- und Steuersystem die Fehlanreize setzt, mit denen es einen Gutteil seiner Macht ausübt. Dorthin, wo es am besten, weil am geräuschlosesten flutscht, strömen die Linksliberalen wie die Motten zum Licht. Die Älteren dieser rundum versorgten Spezies haben längst ihren Frieden mit der ehedem als so repressiv empfundenen Bundesrepublik gemacht. Wir sind die Leute, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben, hatten sie sich vor Jahrzehnten spätpubertär nicht entblödet. Heute können sie sich in stiller Verachtung gegenüber den 15 Millionen Menschen, die in diesem Land die Umverteilungsmasse erwirtschaften, ins Fäustchen lachen. Nach der Parole, wir sind die Leute, die den Witz des Systems kapiert und dort abgeerntet haben, wo andere gesät haben. Wenn diese APO-Opas dann noch ihre Absahner-Mentalität mit dem Schmelz der Erinnerungen an ihre vermeintlich revolutionäre Jugend zu bemänteln bestrebt sind, dokumentieren sie auf ihre Weise, dass sie die kurvige Wegstrecke vom Langhaarigen mit dem Palästinensertuch um den Hals bis zu dem veganen Bobo mit dem SUV in der Garage mit ein und derselben Einstellung absolviert haben. Oder in den Worten von Reinhard Falter, Zitat, sich als etwas Besonderes fühlen, ohne dies durch irgendeine Art von Leistung einlösen zu müssen, ist ein Grundmotiv dessen, was man politisch links nennen kann. Zitat. Zehntens und letztens, Davokratie. Das geheime Einverständnis zwischen den Dioskuren der scheinalternativen Kapitalismus und Marxismus, Adam Smith und Karl Marx, gipfelt im 21. Jahrhundert in einer großen ideologischen Osmose. An Davoser Hotelbars brosten sich blasierte Geldmenschen und moralientrunkene Linkskonformisten auf die gemeinschaftliche Beherrschung der rückständigen Somewheres zu und versichern sich dabei gegenseitig den Weg in die schöne, neue, transhumane Big-Data-Zukunft nur Hand in Hand zu gehen. Die gelegentlich noch aufflackernde antikapitalistische Rhetorik linker Wahlstimmenfänger ist also nichts als Augenwäscherei. Oder wie Michael Klonowski formuliert hat, Zitat, die Linke hat aus dem Zusammenbruch der realsozialistischen, die Linke hat aus dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten die Lehre gezogen, dass es offenbar keine funktionierende linke Wirtschaft gibt. Die Linke hat begriffen, dass sie den Kapitalismus nicht stürzen muss, um zu herrschen, sondern dass es genügt, ihn zu bewirtschaften. Sie will nicht mehr Überwinder des Kapitalismus sein, sondern sein Parasit. Zitat Klonowski Ende. Der neue Unterbau des Marxismus ist nunmehr also, das ist eine ideengeschichtliche Pointe besonderer Art, der Kapitalismus selbst. Dessen ökonomische Effizienz beugt sich der Neulinke gerne, solange er derjenige ist, der den Staat okkupiert hat und als Gatekeeper darüber entscheidet, wohin die Geldströme fließen. diese finanzielle Dauerbefeuerung linker Programmatik oder umgekehrt gewendet, dieser linksgepolte Finanzcäsarismus hat Machtstrukturen geschaffen, die sich jenseits der Fragilität tagespolitischer Diskurshoheiten noch als äußerst zählebig erweisen könnten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.